Dieses Thema Residenzwechsel, das schien mir das geeignete Thema. Wir haben zwei Schlösser, nämlich das Schloss in Wolfenbüttel und das Schloss in Braunschweig, was wirklich auch durch die Geschichte verbunden ist miteinander. Hinzu kommt, dass es eine neue Forschungsarbeit zu dem Thema Residenzwechsel gibt. Herr Sebastian Mönnich, Mitarbeiter der TU Braunschweig, hat sich mit diesem vermeintlich bekannten Thema beschäftigt und ist wirklich auch zu neuen Erkenntnissen gekommen. Und da war es ganz wunderbar, dass wir diese Erkenntnisse tatsächlich schon in den Ausstellungen in Wolfenbüttel und in Braunschweig zeigen können.
Schauen wir doch aber mal auf die Vorgeschichte des Residenzwechsels. Wolfenbüttel war ja fast 300 Jahre Sitz der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg. In dieser Zeit blühte die Stadt doch sicherlich auf.
Ja, Wolfenbüttel war tatsächlich seit Mitte des 15. Jahrhunderts Residenz und eben auch die Hauptresidenz der Welfen. Braunschweig war vorher schon im Mittelalter eine wichtige Stadt, eine Hansestadt, aber eben auch mit mächtigen Bürgern, die nicht alles mit sich so machen ließen, was die Welfen so forderten. Darum ging man hier nach Wolfenbüttel. Und man kann auch in unserer Ausstellung sehen, aber natürlich auch, wenn man durch Wolfenbüttel geht, dass Architektur eben auch die Veranschaulichung von Macht ist. Das sieht man ganz wunderbar in ganz vielen Gebäuden. Hier natürlich die Hauptkirche ist es. Man sieht es auch an unserem Schloss. Die Trinitatiskirche, die Herzog-August-Bibliothek, zumindest der alte Teil, das Zeughaus. Also da sieht man, dass das hier eine florierende Stadt war mit Kunsthandwerkern, mit wirklich Luxusherstellern. Das sieht man auch in der Ausstellung an einzelnen Objekten, wo man einfach erkennen kann, dass dieses keine kleine Landstadt war, sondern eine prächtige Residenzstadt.
Aber warum verlor Wolfenbüttel dann im Jahre 1753 den Status der Residenzstadt durch Herzog Karl I. zugunsten Braunschweigs?
Man muss wirklich eigentlich dieses Datum 1671 da in Beziehung setzen. Mit 1671 begann es. Und zwar, man darf sich da auch nichts vormachen, Braunschweig war immer die größte Stadt hier im Herzogtum. Und irgendwie waren natürlich auch immer die Bestrebungen, diese größte Stadt wieder zu erobern und eben zu diesem Fürstentum Wolfenbüttel eben wieder dazu zu gewinnen. Und das geschah, indem man 1671 diese Stadt militärisch besiegte. Und eigentlich standen damit ja Tür und Tor offen, auch wieder in die größte Stadt zu gehen und die Residenz damals schon zu verlegen. Das hat man aber nicht getan. Man hat ganz im Gegenteil eine Residenzlandschaft aufgebaut. Da gehörten unterschiedliche Schlösser dazu. Man kann das heute noch am Neuen Weg, der Wolfenbüttel und Braunschweig ja verbindet, gut erkennen. Vielen ist Salzdahlum ein Begriff, das Sommerschloss, Schloss Antoinettenruh. Also man dachte dann schon erstmal parallel mit Wolfenbüttel und Braunschweig. Wolfenbüttel blieb Hauptresidenz, Braunschweig wurde Nebenresidenz. Aber irgendwie die Gedanken wurden dann doch konkreter, tatsächlich erst im 18. Jahrhundert doch in die größte Stadt des Herzogtums zu gehen. Der Graue Hof, den es schon gab, wurde ausgebaut und dann kamen auch die ersten Bestrebungen, was macht man denn mit Wolfenbüttel, wenn es keine Residenz mehr ist.
Das, was Sie gerade berichtet haben, zeigt ja, dieser ganze Wechsel dauerte viele Jahre. Aber als er dann stattfand, war das ja für Wolfenbüttel ein großer Wandel, nämlich von einer Herzogstadt zu einer Bürgerstadt.
Ja, Herzog Karl hat dann tatsächlich 1753 diesen Umzug in die Realität umgesetzt. Braunschweig war jetzt Messestadt, das Collegium Carolinum, der Vorläufer der TU, war in Braunschweig ansässig. Also er wählte dann diesen Weg und hat die Residenzpflicht der Beamten hier für Wolfenbüttel aufgehoben. Aber es gab eben vorher schon Überlegungen, wie kann man das abfedern? Wie kann man wirtschaftlich diese Stadt weiterhin am Leben erhalten? Da kamen früh die Gedanken, Gärtner hier anzusiedeln. Die Gärtnerstadt Wolfenbüttel, das ist wirklich schon ein sehr bekannter Begriff. Und das entstand maßgeblich im 18. Jahrhundert wirklich als Ausgleich. Die Küchengärten der Beamten wurden Erwerbsgärten der Gärtnerbetriebe hier. Und das bedeutete tatsächlich auch, dass Wolfenbüttel nach einer kurzen, schwierigen Phase auch schnell wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, dass eben dann doch gar nicht so viele Menschen umgezogen sind und vielleicht sogar eher wieder andere Menschen hierher gezogen sind. Denn natürlich erstmal konnte man günstig hier Wohnraum erwerben oder mieten. Handwerker siedelten sich hier an und so entwickelte sich wirklich Wolfenbüttel ganz anders, ganz weg von der Residenzstadt. Auch die Befestigungsanlagen wurden schließlich dann abgerissen und so entstand dann hier spätestens dann im 19. Jahrhundert die Bürgerstadt Wolfenbüttel.
Also All das, was Sie jetzt berichtet haben, kann man ja auch in Ihren Ausstellungsräumen nachvollziehen. Aber vielleicht können Sie trotzdem noch mal sagen, was in Ihrer Ausstellung Besonderes ist.
Ja, wir haben diesmal sehr klassische Objekte gewählt. Zum Beispiel haben wir am Anfang, da sind wir auch ganz stolz, dass man uns das ausgeliehen hat, eine sogenannte Pagenmatrikel. Das ist ein Pagenbuch. Pagen waren ja Bedienstete am Hof, junge Adlige, die schon als Kinder an einen befreundeten Hof kamen, um zu lernen, was man dann später als Adliger auch wissen musste. Und diese Pagenmatrikel, da sind über 100 Pagen mit ihren Wappen verewigt. Und das ist wirklich ein ganz kostbares Objekt, was uns das Landesarchiv Abteilung Wolfenbüttel zur Verfügung gestellt hat. Und da sind wir ganz glücklich. Das ist ein besonderes Objekt, was man sonst auch gar nicht sehen kann. Dann haben wir auch eine Leihgabe vom Braunschweigischen Landesmuseum, zwei Trabanten. Wir denken sofort an den Himmel, aber es geht nicht um den Himmel, sondern es geht um die Leibgarde von Herzog August. Es gab hier in Wolfenbüttel das Herzogtor und das sind zwei Figuren, die aus diesem Herzogtor stammen, also wirklich auch aus dem 17. Jahrhundert sind. Zwei große Holzfiguren, sehr kostbar, man hat sie lange nicht gesehen und man kann tatsächlich auch mit dem museumspädagogischen Gedanken dahinter diese Figuren nachstellen. Also wir regen die Menschen auch an, mit den Objekten umzugehen oder zumindest sie ein bisschen zu interpretieren für sich und nachzuempfinden.